Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz, junge Stimmen inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um stimmpädagogisch und lerntheoretisch fundiertes Singen mit jungen Stimmen und beziehungsstarke Kinder- und Jugendchorarbeit. Schön, dass du hier bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Frage, wie wir Bewegungsspiele in die Kinderchorarbeit integrieren können. Und ich spreche über die vier Antriebsqualitäten von Rudolf von Laban, dem großen Tanztheoretiker und Bewegungsforscher, die uns als Grundlage dienen können, um ganz vielfältige Bewegungsspiele mit Kindern zu entwickeln und diese in die musikalische Arbeit zu integrieren. Viel Spaß bei der Folge. Es gab den Wunsch einer Hörerin, dass ich mal eine Folge mache zu der Frage, wie man Bewegung gut in die Kinderchorarbeit integrieren kann und Ideen ein bisschen zu geben für Bewegungsspiele. Und da die Integration von Bewegung für die Unterstützung von musikalischen Lernprozessen für mich ja total essentiell ist und mich auch schon immer interessiert hat, mache ich natürlich dazu super gerne eine Folge. Und ich war ja gerade auf der CorCom in Hannover im September 2024. Und ich habe dort selber auch zwei Workshops geben dürfen und ich habe auch gemerkt an dem Programm und so, dass das Thema Bewegung und Chorsingen gerade total relevant ist, die Menschen interessiert, es dazu ganz viele verschiedene Workshop-Angebote gab und auch die Konzerte das ja auch total repräsentiert haben. Und ich habe ja schon oft erwähnt, dass meine Arbeit total geprägt ist von der Beschäftigung mit der Music Learning Theory, also dass die MLT so ein bisschen die Baseline meines pädagogischen Tuns ist. Und Gordon hat sich in seinen Forschungen besonders in Bezug auf den Erwerb von rhythmisch-metrischen Kompetenzen und auch in Bezug auf die Entwicklung musikalischer Ausdrucksdifferenzierung sehr intensiv mit der Bewegungslehre von Rudolf von Laban beschäftigt und diese Ansätze in sein musikalisches Lernkonzept integriert. Und mit diesen Parametern von Rudolf von Laban arbeite ich eben selbst auch in meiner chorpädagogischen Praxis und deshalb möchte ich die hier einfach kurz vorstellen und auch immer ein praktisches Beispiel dazu mitgeben, damit man das so ein bisschen auch in die eigene Arbeit transferieren kann. Und bevor ich das aber tue, würde ich gerne einmal ganz kurz einordnen, Rudolf von Laban, wer ist das eigentlich gewesen und was hat eigentlich sein Lebenswerk ausgezeichnet? Also Rudolf von Laban hat so Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte 20. Jahrhundert gelebt und war der erste bedeutende Tanztheoretiker der Moderne. Und ihn hat menschliche Bewegung eben interessiert und er hat sie grundlegend untersucht und wollte die Bewegung in ihrer Gesamtheit erfassen und hat dazu auch ein theoretisch-philosophisches Werk geschaffen und hat Konzepte entwickelt, der Tanzpädagogik, aber auch der Bewegungsanalyse und der Choreografie. Und er entwickelte als erster eine Tanznotationsschrift, die sogenannte Kinetographie, die heute auch noch im modernen Tanz verwendet wird. Er hat eine Raumharmonielehre mit verschiedenen Skalen entwickelt und die Antriebslehre definiert. Und mit seiner Arbeit mit seinem Werk hat er als Fundament geschaffen für die Entwicklung des modernen Tanzes und gilt eigentlich heute auch als Wegbereiter des deutschen Ausdruckstanzes. Und Laban wollte ein Denken in Bewegung fördern. Und das hat wahrscheinlich auch Gordon sehr angesprochen, denn er wollte ja ein Denken in Musik fördern und das dem Denken in Worten gleichstellen. Und Laban hat mit seinen Studien versucht, ein Vokabular zu schaffen, um Bewegung zu beschreiben und auch um sie klar vermitteln zu können. Und hierfür hat er verschiedene Kategorien entwickelt, die ich einmal nur kurz nenne. Du musst dir die jetzt nicht alle merken. Es geht nur ein bisschen darum, um zu verstehen, welchen Aspekt ich jetzt zum Beispiel für meine Arbeit herausgreife. Also er definierte die Kategorien Körper, Form, Raum, Antrieb, Phrasierung und Beziehung. Körper, Form, Raum, Antrieb, Phrasierung und Beziehung. Und ich bin selber keine Tänzerin und auch keine totale Spezialistin für Laban-Bartenjew-Bewegungsstudien, aber ich habe mich eben mal intensiver mit der Antriebslehre von Rudolf von Laban beschäftigt, da dies der Parameter ist, den Gordon vor allem in seiner Music Learning Theory integriert. Und eben, ich werde auch nur dazu sprechen jetzt und über die verschiedenen Antriebsqualitäten, die einmal kurz aufzeigen und wie wir die für die chorpädagogische Praxis nutzen können. Was nun genau meint diese Antriebslehre von Rudolf von Laban? Also Laban bezeichnete die Dynamik von Bewegung als Antrieb. Also es ging darum, die Qualität der Bewegung wahrzunehmen und zu benennen. Und diesem Zweck dient eigentlich diese Analyse des Antriebs, des Bewegungsantriebs. Und jede Bewegung lässt sich in diesem Denken beschreiben innerhalb von 4 Kategorien, die jeweils definiert sind durch ein binäres Oppositionspaar an Antriebselementen. Ich mache es als Beispiel klar. Also die Kategorie 1 ist der Fluss, der Bewegungsfluss. Und eine Bewegung kann eben gebunden, in einem gebundenen Fluss sein, also mit einem gewissen Widerstand oder im freien Fluss. Und dann definieren wir eben alle Varianten zwischen freiem und gebundenem Fluss. Das ist natürlich ein Kontinuum und da gibt es die Möglichkeit, in verschiedenen Anteilen freien oder gebundenen Fluss in einer Bewegung zu erfahren. Die zweite Antriebsqualität ist die Kategorie Raum. Also wie erfahren wir unsere Bewegung in der Dreidimensionalität des Raums? Und da kann eine Bewegung eine direkte Bewegung sein durch den Raum, also auf einem geraden Weg von Punkt A nach Punkt B gelangen. Oder sie kann auf indirektem Wege durch den Raum erfahren werden und das ist dann quasi die indirekte Komponente von Raum. Also wie bewegen wir uns durch die Dreidimensionalität des Raums? Wie sind unsere Raumwege? Die dritte Antriebsqualität ist die Kategorie Kraft oder auch Gewicht. Da gibt es verschiedene Übersetzungen. Er hat sein ganzes Werk in Englisch geschrieben. Das sind also immer Übersetzungen, die wir ins Deutsche transferiert haben. Und bei der Frage Kraft oder Gewicht geht es eben darum, um den Einsatz der Körperkraft, die eine Bewegung beinhaltet. Mit wie viel schwerer Körperkraft oder leichter Körperenergie führen wir eine Bewegung aus. Und die Bewegung kann sich gegen die Schwerkraft wenden oder der Schwerkraft folgen. Und die vierte Antriebsqualität ist die Kategorie Zeit. Und da sind wir in der Dimension nicht nur von schnell und langsam, sondern von beschleunigend oder plötzlich auftauchend und verzögernd verlangsamend. So, das sind so die Beschreibungen, wie Laban die Kategorie Zeit definiert. Das heißt, eine Bewegung kann mit hoher Beschleunigung plötzlich auftauchen oder auch langsam und verzögernd durchgeführt werden. Und jede Bewegung kann innerhalb dieser 4 Antriebsqualitäten beschrieben und definiert werden, wobei es natürlich sein kann, dass eine Bewegungsqualität total im Fokus steht oder meistens steht eine besonders im Fokus oder 2, die miteinander verbunden sind und dadurch entsteht natürlich eine große, riesige Vielfalt an verschiedenen Qualitäten von Bewegungen, wenn wir diese 4 Antriebsqualitäten mit ihren jeweils gegensätzlichen Oppositionspaaren miteinander kombinieren. Und jetzt, wenn wir jetzt musikalisch denken und uns diese Bewegungsqualitäten vor Augen führen, Fluss, Raum, Gewicht und Zeit, dann haben wir unglaublich mächtige Erfahrungsräume für musikalische Ausdrucksqualitäten. Und wir können auch Musik in diese 4 Kategorien einordnen, die verschiedenen Stilistiken. Also wenn wir sagen, eine Telemann-Kantate hat vielleicht ganz viel freien Fluss und leichtes Gewicht und vielleicht eine beschleunigende Zeit, wenn es so eine bewegte Telemann-Kantate ist. Wenn wir an Mahler denken, dann ist das gebundener Fluss, schweres Gewicht, Da gibt es Musik, die ist sehr zielgerichtet und Musik, die sich quasi indirekt entwickelt, auf indirektem Wege. Und der Gedanke ist, wenn wir Kindern den Raum bereiten, dass sie sich innerhalb der Vielfalt dieser Bewegungsqualitäten zur Musik bewegen dürfen oder überhaupt diese erfahren dürfen körperlich, dann erst sind sie wirklich in der Lage, diese Vielfalt an Ausdrucksformen auch musikalisch umzusetzen. Und jeder Mensch hat immer eine bestimmte Präferenz zu einer bestimmten Bewegungsqualität oder einem bestimmten Bewegungsfaktor. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir durch den Supermarkt gehen, mit jemandem, der eine ganz andere Bewegungspräferenz hat, sich durch die Welt zu bewegen. Der eine ist ganz zielgerichtet und schnell und geht einfach durch die Regale, weiß genau, wo er hin will und ganz schnell zur Kasse. Und ein anderer lässt sich so ein bisschen inspirieren und geht mal hier hin und denkt dann, ach, vielleicht nehme ich doch auch noch das und hat ein langsames Tempo und geht auf indirektem Wege durch den Supermarkt. Und diese beiden sind vielleicht nicht so die besten Partner, um gemeinsam einkaufen zu gehen. Und nichtsdestotrotz ist eben der Gewinn für jeden und für jede, sich einmal in die anderen Antriebsqualitäten auch hineinzubegeben, herauszugehen aus der eigenen Komfortzone. Denn das erweitert einfach den Ausdrucksrahmen, den wir uns dann damit erobern. Und aus den Kombinationsmöglichkeiten der Antriebselemente ergeben sich eben nochmal 8 elementare Antriebsaktionen. Das musst du dir jetzt alles nicht merken. Ich sage es nur einmal kurz. Es gibt Drücken, Flattern, Stoßen, Schweben, Wringen, Tupfen, Peitschen, Gleiten. Und ich habe gerade auf der Quorkom einen super spannenden, tollen Workshop besucht bei Amy Babington über die kinästhetischen Gesten, um mehr Genauigkeit zu bekommen für Klanggestaltung von Vokalen und auch für die dirigentischen Ausdrucksqualitäten. Und sie hat sich auch bezogen auf diese Antriebselemente von Rudolf von Laban. Und es gibt auch in Amerika einen Chorleitungsspezialisten, der ganz intensiv mit diesen Antriebselementen für den dirigentischen Ausdruck arbeitet. Okay, wie können wir das jetzt für die Praxis mit Kindern nutzen? Wir können aus diesen Parametern Fluss, Raum, Gewicht und Zeit ganz, ganz tolle Spiele für Kinder entwickeln und mit Kindern entwickeln. Ich nutze das tatsächlich sehr intensiv bei den jüngeren Kindern. Jüngere Kinder sind bei mir so die 6- bis 8-Jährigen. Ich nutze das in der Phase der Liedeinstudierung, wenn es darum geht, dass sie erstmal das Lied in der ganzen Gestalt ganz viel mit allen Sinnen hören und erfahren. Und dabei eben vielfältige Hör- und Bewegungserfahrungen sammeln können. Ich nutze das tatsächlich weniger als einen performativen Aspekt, also um das dann auf die Bühne zu bringen mit diesen ganz körperlichen Bewegungen, weil es nicht unbedingt immer die besten Bewegungen sind, um ganz toll zu singen, sondern es ist wirklich ein Erfahrungsraum für musikalischen Ausdruck. Und deswegen nutze ich diese Spiele häufig so, dass ich dazu singe oder dass ich am Klavier was improvisiere oder am Klavier die Stücke spiele und nicht, dass sie sich dazu bewegen in dieser Intensität und dazu singen. Aber tatsächlich verändert sich der Klang und der Ausdruck und die Phrasierung, wenn ich danach die Lieder mit den Kindern sängerisch erarbeite. Das begeistert mich total. Die erste Antriebsqualität ist die Antriebsqualität Fluss, also Bewegungsfluss. Und Gordon sagt auch immer wieder, das ist quasi die Urform und die Grundlage von allen Ausdrucks- und Bewegungserfahrungen. Und da sollten wir immer wieder hin zurückgehen und davon können wir auch nie genug machen. Besonders auch von diesem freien Fluss. Und mein Bild dafür ist, also eine Möglichkeit, um Kinder in diesen freien Fluss zu bekommen, ist, dass ich das Bild vom Wassermann nehme. Der kleine Wassermann, der in seinem Mühlenweiher lebt und aus seinem Bett aufsteht und schon durch Wasser schwimmt, um zum Frühstückstisch zu kommen und sich seine Müslischale von oben holt und dann herausschwimmt und seine Freunde trifft im Mühlenweiher und immer komplett von Wasser umgeben ist. Und dann sage ich mir so, unser ganzer Chorraum ist quasi dieser Mühlenweiher und ist voller Wasser und wir bewegen uns durch diesen Mühlenweiher wie der kleine Wassermann. Und das ist quasi so ein bisschen der Aspekt freier Fluss. Und in den gebundenen Fluss kann man sie gut reinlocken, indem man sagt, es gibt einen Strudel, es gibt eine Strömung und wir schwimmen dagegen an. Und dann sind sie automatisch schon in einem gebundenen Fluss. Und den kann man natürlich noch weiter ins Extrem führen, indem man sagt, was ich, das Wasser fängt an zu frieren und wir bewegen uns dann durch, versuchen uns in so einem Eisblock zu bewegen. Das ist dann quasi das allergrößte Extrem von gebundenen Fluss. Die nächste Bewegungsqualität ist die Kategorie Raum. Und da haben wir die Oppositionspaare direkte Raumwege und indirekte Raumwege. Dazu habe ich zum Beispiel ein Spiel, was ganz schön ist mit den Jüngeren. Ich sitze mit denen immer, also wir haben die Stühle im Raum in einem Halbkreis ganz am Rand, aber ich mache auch immer einen kleinen Sitzkreis aus so kleinen Kissen, wo die drauf sitzen, wo wir in bestimmten Phasen der Probe eben auch auf diesem Kissen sind und uns da sammeln. Und ich nutze diese Kissen quasi dann als Material für den Raum, um sie danach auch wieder aufzuräumen. Dann habe ich wieder einen freien Platz. Und das heißt, ein Bild ist quasi, nachdem wir die Aktivitäten gemacht haben, wofür wir diese Kissen genutzt haben, dass ich dann sage, okay, wir nehmen jetzt diese Kissen und das ist jetzt kein Kissen mehr, sondern es ist ein Tablett und wir tragen auf dem Tablett etwas ganz Wertvolles, zum Beispiel die chinesische Vase unserer Großmutter. Und die darf auf keinen Fall runterfallen und wir laufen durch ein Labyrinth und tragen die durch ein Labyrinth und versuchen sie unserer Oma zurückzubringen oder was auch immer, an einen geheimen Ort. Und das heißt, dieses Bild vom Labyrinth sind unsere indirekten Raumwege und dieses Tablett mit der Vase erschafft eine ganz bestimmte Qualität, wie wir uns durch den Raum bewegen. Und dann gibt es die direkten Raumwege. Dann sage ich, oh, das ist jetzt kein Tablett mehr mit einer chinesischen Vase, sondern es ist ein Paket und wir sind ein Postbote und wir müssen super schnell ein ganz wichtiges Paket einem Empfänger überbringen und die Adresse stimmt aber nicht und wir müssen super schnell ihn finden und wir rennen auf das nächste Klingelschild zu und wir gucken ganz schnell an den ganzen Klingelschildern von oben nach unten, von links nach rechts, wo ist hier der Name? Nein, das ist er nicht. Und wir rennen weiter zum nächsten Hauseingang und gucken wieder. Also wir haben sozusagen immer ein Ziel, der nächste Hauseingang mit unserem Paket unterm Arm und dann suchen wir uns ein neues Ziel und rennen wieder da ganz direkt hin. Das ist ein Spiel mit direkt und indirekt und sofort haben wir da zum Beispiel schon kombiniert verschiedene Bewegungsqualitäten, denn wir haben natürlich auch bei der chinesischen Vase eher ein langsames Tempo und bei dem Postboten ein beschleunigendes Tempo. Also der Parameter Zeit ist da auch schon mit integriert. Die dritte Antriebsqualität ist die Kategorie Gewicht oder Kraft und da geht es um die Komponenten Oppositionspaare kraftvoll und leicht und da kann man so Bilder erfinden wie zum Beispiel wir laufen auf Wolken und wir wollen nicht hindurchfallen, das heißt wir haben natürlich faktisch immer dasselbe Körpergewicht, aber wir bewegen uns mit wenig Gewicht durch den Raum, dieses Gefühl, als würden wir schweben und kraftvoll, viel Gewicht, da ist immer mit viel Spaß als Gegensatz dann zu sagen, und jetzt wollen wir irgendwas kaputt treten, zerstampfen. Wir springen in die Luft mit viel Kraft und kommen richtig laut und mit ganz viel Energie wieder auf. Das ist so dieses Gegensatzpaar kraftvoll und leicht. Und als vierte Antriebsqualität kommt der Parameter Zeit ins Spiel, also die Oppositionspaare hier heißen eigentlich plötzlich und verzögernd verlangsamend. Das sind so die zwei Pole. Natürlich kann man es ein bisschen sportlich übersetzen, einfach nur mit schnell und langsam, aber tatsächlich steckt eben diese Kategorie drin, dieser Übergang, dieses beschleunigend und verlangsamend. Und das sind so Parameter, die wir vielleicht auch in der Musik nicht so bewusst erstmal drin haben. Aber damit mal zu experimentieren in der Bewegung, ist auf jeden Fall bereichernd. Und dazu kann man zum Beispiel sagen, ein Körperteil führt, kann man bestimmen mit den Kindern, welches Körperteil ist es jetzt und das kann man dann wechseln. Und einer zeigt an auf einer Skala von langsam oder quasi Stillstand bis richtig schnell, wie wir uns durch den Raum mit diesem Körperteil führend bewegen. Und dabei eben bewusst diese Übergänge auch, wie wir immer schneller werden und immer langsamer werden. Und eine fortgeschrittene Übung, vielleicht für etwas erfahrenere Gruppen, ist auch die Möglichkeit zu sagen, wir finden als Gruppe ein gemeinsames Tempo und schauen, ob wir das transferieren können in ein schnelleres, ein beschleunigendes und ein verlangsamendes Tempo. Und die Schwierigkeit hier ist, wenn wir das zur Musik machen, dass die Musik nicht schneller und langsamer wird, sondern nur die Bewegung, die wir zur Musik ausführen. Denn das verändert etwas an der Ausdruckserfahrung, dass wir dieselbe Musik beschleunigend oder verlangsamend begleiten mit einer Bewegung, aber nicht, dass die Musik deswegen schneller oder langsamer werden muss. Variationsmöglichkeit ist natürlich ist auch einfach, diese ganzen Bewegungsspiele auch erstmal oder auch komplett ohne Musik zu machen. Da kann man ein bisschen rumprobieren. Ich mache es tatsächlich auch gerne mit Musik, weil ich ja immer wieder den Moment auch nutze, um Hörerfahrungen aufzubauen. Aber gerade bei dem Thema beschleunigend, verlangsamen kann es total hilfreich sein, es auch erstmal ohne Musik zu machen. Beziehungsweise häufig mache ich es erstmal ohne Musik, um den Fokus klar zu kriegen und eine Genauigkeit in die Bewegungsqualität zu bekommen. Und dann verbinde ich es mit der Musik. Und in meiner Probenstruktur nenne ich diese Arbeit mit den Bewegungsqualitäten das Raumspiel. Also gerade mit den Jüngeren ist das quasi die Raumspielphase und die meisten Kinder freuen sich immer schon total, oh, jetzt kommt das Raumspiel. Und ich habe das irgendwann mal eingeführt, weil ich gemerkt habe, ich möchte diese Bewegungsqualitäten als Erfahrungsraum anbieten, aber in meinem Probengeschehen vergesse ich es halt wieder oder es gerät so in den Hintergrund und dann habe ich es halt wieder nicht gemacht. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich brauche so eine quasi ein Ritual, dass es immer vorkommt. Und dann wechsle ich immer nur die Parameter aus und das entscheide ich je nachdem, also in einem Art rotierenden System, dass ich alle Bewegungsqualitäten immer wieder auch dafür Angebote schaffe. Also die Bilder, die ich finde für die Bewegungsqualitäten, da ist für mich der Fokus, ich möchte sie möglichst intensiv in diese Bewegungserfahrung locken und ich mache mich da manchmal ein bisschen frei von inhaltlichen Komponenten, also sagen wir mal, ich nehme den Wassermann als Bild. Das heißt jetzt nicht, dass in dem Lied, was ich dazu singe, irgendwie es um Wasser geht oder um den Wassermann so ganz konkret, sondern die Qualität dieser Musik passt für mich zu dem parameterfreien Fluss und dann erfinde ich ein Bild, was für die Kinder greifbar ist und was sie irgendwie spielerisch in diese Energie bringt. Und ich singe in diesen Raumspielen auch immer alle Lieder ohne Text, weil es mir um den musikalischen Gehalt dieser Musik geht oder dieser Melodie. Das kann man natürlich anders machen und das Beste ist natürlich, wenn es dann genau zusammengeht. Wir singen ein Herbstlied und dann sind wir auch die Blätter im Herbstwind, die durch den irgendwie die Straße herunterfegen und dann sind wir auch im freien Fluss. Also das kann auch total gut mal passen und dann ist das natürlich total schön und stimmig. Aber ich versklave mich da nicht quasi, dass es auf der inhaltlichen Ebene passt. Da kannst du gucken, wie das für dich irgendwie am stimmigsten ist und für dich passt. Und für dieses Raumspiel habe ich eben auch meine kleinen Raumspielregeln, womit ich sehr gut klarkomme. Und zwar ist das erste, ich habe natürlich meine Regel weiterhin, Musik hat Vorfahrt. Das heißt, sie dürfen total wilde Bewegung machen, total verrückte Sachen machen. Sie dürfen sich über den Boden robben und mit den Füßen in die Luft strampeln. Das ist mir alles egal. Wenn es zu der Bewegungsqualität passt, finde ich das sogar richtig toll. Dann sage ich, das fand ich so eine tolle Idee. Ich hebe das auch richtig hervor, wenn die total die verrückten Sachen machen. Aber der Mund muss zu sein, weil wir sonst die Musik nicht hören und dann der Fokus auch sofort verloren geht. Und wenn die dann aber so völlig abgefahrene Sachen machen, aber trotzdem der Klang im Raum allein hörbar ist, dann ist das also wirklich eine Performance schon. Das ist total schön anzusehen. Und deswegen bin ich da ein bisschen nervig penetrant und sage immer wieder, das ist eine super Bewegung, aber schaffst du das, dass der Mund trotzdem zu ist, damit wir die Musik hören können? Und die Jüngeren haben eben bei mir auch keine Schuhe an und dann gibt es auch keine lauten, stampfenden Schuhe auf dem Boden und sie können sich auch über den Boden rollen, ohne dass da alles voller Dreck ist. Und ich verbinde das Raumspiel meistens mit dem ganz einfachen Musikstopp-Spiel, was die Kinder aus allen anderen Kontexten ja kennen. Also die Musik klingt, dann bewegen wir uns. Wenn die Musik stoppt, bleiben wir stehen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir stoppen. Entweder frieren wir ein, das wird so meistens ja in Kitas und so auch so gespielt. Da läuft eine Musik vom Band, dann wird gestoppt und dann frieren alle ein. Und die zweite Variante ist, dass ich sage, wenn die Musik stoppt, dann nehmen wir unseren Sängerstand ein. Oder unseren, ich nenne es auch manchmal den Stimmbildungsbaum. Da kann ich nochmal drüber in Ruhe erzählen, wie ich das aufbaue. Aber quasi dieses Verankern und in so einem ruhigen Sängerstand sein und sich so mit seinen Wurzeln zu verbinden, das schafft ein bisschen mehr natürlich Ruhe. Und es übt immer wieder dieses ein, quasi ich bin in Bewegung, ich bin im Ausdruck, ich bin voll im Tun und Sein. Und dann bin ich aber auch wieder im Fokus oder in meinem Zentrum und richte mich aus in eine Konzertenergie oder in eine sängerische Verankerung im Körper. Da ich ja viel mit Jungsgruppen arbeite, ist wahrscheinlich meine Lieblingsvariante die Variante 2, weil das Einfrieren meistens dann auch dazu führt, dass es natürlich solche Posen gibt, die man auf keinen Fall lange einhalten kann und dann der Reihe nach alle einmal auf den Boden fallen. Und ich mag dann auch immer wieder dieses Zentrieren als Gegenstück zu dem sehr verrückten Bewegungen, die dann teilweise auch entstehen und entstehen sollen und entstehen dürfen. Aber beides ist natürlich auch total in Ordnung und schön. Und ich habe den Begriff des Ich-Raums definiert. Das heißt, ich etabliere das am Anfang von meiner Arbeit immer wieder quasi, es gibt diesen Ich-Raum und es gibt den geteilten Raum. Und der geteilte Raum heißt, ich berühre einen anderen, ein Körperteil, da bin ich im geteilten Raum. Aber mein Ich-Raum, wenn ich in meinem Ich-Raum bin, dann habe ich einen unsichtbaren Schutzraum um mich herum und den soll der andere nicht verletzen, aber ich verletze den auch nicht von meinem Gegenüber. Und das heißt, wenn ich mich durch den Raum bewege, kann ich alles machen, es kann total wild sein, aber Musik hat Vorfahrt, mein Mund ist zu und ich bleibe in meinem Ich-Raum. Das heißt, ich berühre keinen anderen und rempel keinen anderen an. Ich formuliere es positiv, ich sage, ich bleibe in meinem Ich-Raum und nicht bitte keinen anderen anrempeln, weil es irgendwie eine sehr viel effektivere Art ist, zu formulieren und auch das zu bekommen, um was es einem gerade geht. Und der Fokus ist eben nicht auf dem Tu das nicht, sondern ich habe selbst einen Schutzraum, der mich umgibt und der respektiert wird. Das ist der Gedanke von dem Ich-Raum. Zusammenfassend kann man sagen, was ist der Nutzen, wenn wir mit Bewegungsspielen auf Grundlage der Antriebslehre von Rudolf von Laban arbeiten? Wir ermöglichen unseren Sängerinnen und Sängern, Erfahrungen zu machen mit ganz verschiedenen Ausdrucksqualitäten und das wiederum schafft eine Ausdruckstiefe auch im musikalischen Agieren. Wir locken unsere Sängerinnen und Sänger aus ihrer Bewegungs-Homebase heraus, aus ihrer Komfortzone, indem wir ihnen kontrastierende Bewegungsqualitäten anbieten und sie so in unbekannte, ungewohnte Ausdrucks- und Bewegungsmuster hineinbringen und sie dadurch ihren Erfahrungsschatz an Bewegung und an Ausdruck erweitern können. Und die Erfahrung mit den Parametern Fluss, Raum, Gewicht und Zeit etabliert ein intrinsisches Verständnis von Metrum und Rhythmus, was wirklich atmet und im Körper verankert ist. Denn wenn wir uns klar machen, Fluss, Raum und Gewicht kombiniert ergibt ein im Körper sitzendes Metrumsempfinden. Und ich hoffe, dass dir die Folge ein bisschen Inspiration gegeben hat, wie du selbst auch total kreativ werden kannst, mit diesem Wissen eigene Spiele und Bilder mit Kindern zu erfinden, um ihnen diesen Erfahrungsraum bereitzustellen. Und wenn dich das Thema noch mehr interessiert, tatsächlich ist unser nächstes Symposium ja dem Thema gewidmet Resonanz, Körper, Stimme. Und es wird eben ganz viel um das Lernen über den Körper, über die körperbasierenden Prinzipien, über Bewegung Thema sein. Und es ist auch ein Laban-Experte da, Professor Jan Burkhardt, der ist Professor für zeitgenössische Tanzpraxis in Köln an der Hochschule und ist eben auch sehr viel interdisziplinär zwischen Musik und zeitgenössischem Tanz unterwegs. Und der wird einen Workshop geben und mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern praktisch arbeiten und in diese Bewegungserfahrung gehen und aufzeigen, wie wir da eigentlich mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten können. Und noch eine kleine Bitte. Wenn du es noch nicht getan hast, dann bewerte doch jetzt einfach direkt gleich diesen Podcast, natürlich sehr gerne positiv, auf der Plattform, auf der du ihn gerade hörst. Und es hilft total, den Podcast bekannter zu machen, dass er mehr nach oben gerankt wird und Leuten vorgeschlagen wird, die sich für das Thema musikalische Bildung interessieren. Und trag dich sehr gerne für meinen Newsletter ein. Den Link findest du in den Shownotes, Resonanz, junge Stimmen. Und in diesem Sinne, keep on singing und bis bald. Gudrun.